3 Abend.
Es hat gedauert, aber jetzt ist es offiziell. Die beiden Rohstoffriesen Glencore und Xstrata fusionieren. Laut Gericht ist er ein Betrüger. Der ehemalige UBS-Banker Kweku Adoboli wird zu 7 Jahren Haft verurteilt. Große Fortschritte im Kampf gegen AIDS, das meldet die UNO in ihrem neuesten Bericht. Das Wetter morgen liegt im Norden teils zäher Hochnebel mit einer Obergrenze um 800 Meter. Sonst ist es oft sonnig. An der Sonne kann es bis 11 Grad warm werden. Am Mikrofon Andrea Abbühl und Roland Luder mit den Nachrichten.
In der Schweiz gibt es einen neuen Rohstoffgiganten. Die Aktionäre des Minenkonzerns Xstrata haben in Zug der Fusion mit dem Rohstoffgiganten Glencore zugestimmt. Am Morgen hatte bereits die Mehrheit der Glencore-Aktionäre Ja zum Zusammenschluss gesagt. Zur geplanten Fusion äußern müssen sich nun noch Wettbewerbsbehörden in mehreren Ländern. Der ehemalige UBS-Händler Adoboli ist zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in London befand ihn des zweifachen Betrugs schuldig. Hingegen wurde Adoboli vom Vorwurf der Bilanzfälschung freigesprochen. Der 32 Jahre alte Adoboli hatte zugegeben, die UBS durch risikoreiche Geschäfte in den Jahren 2009 bis 2011 um 2,3 Milliarden Dollar gebracht zu haben. Eine Betrugsabsicht hatte er aber immer abgestritten. Nach dem Kanton Basel-Stadt äußern sich auch Schweizer Sportverbände und Fanarbeiter kritisch zum Hooligan-Konkordat, welches die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren heute vorgestellt hat. Die neuen Empfehlungen, welche ab nächsten Sommer für sogenannte Risikospiele in Schweizer Fußball- und Eishockey-Stadien gelten, seien nicht verhältnismäßig. Alle Fans, ob gewaltbereit oder nicht, würden in denselben Topf geworfen, heißt es unter anderem. Die verschärften Auflagen sehen vor, dass in Fußball- und Eishockey-Stadien ab nächstem Sommer kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden darf. Gästefans müssen zudem im Extrazug oder Bus anreisen. Im Gaza-Konflikt zeichnet sich nach Ansicht des ägyptischen Präsidenten Mursi eine baldige Waffenruhe ab. Auch das israelische Radio erwartet eine entsprechende Ankündigung. Andererseits soll die israelische Armee die Bevölkerung mehrerer Quartiere von Gaza-Stadt mit Flugblättern aufgefordert haben, sich zu ihrer Sicherheit ins Stadtzentrum zu begeben. Aus dem Gazastreifen wurden erneut Raketen Richtung Jerusalem abgefeuert. Über mögliche Schäden oder Verletzte machte die Polizei vorerst keine Angaben. Im Gazastreifen gab es bei israelischen Angriffen 5 Tote, wie der Hamas-Gesundheitsminister mitteilte. Im Kampf gegen AIDS verzeichnet die UNO große Fortschritte. Für Länder, denen die Krankheit besonders stark zugesetzt habe, sei eine neue Ära der Hoffnung angebrochen, heißt es im UNO-Jahresbericht zur AIDS-Bekämpfung. Weltweit infizierten sich demnach letztes Jahr zwar weitere 2,5 Millionen Menschen mit HIV, das seien aber 20% weniger als noch 10 Jahre zuvor. Insgesamt leben dem Bericht zufolge derzeit rund 34 Millionen Menschen mit HIV. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.618 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.770 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2049 gehandelt, der Dollar zu 94,11 Rappen.
Info 3 Abend. Die Themen.
Sie haben nun doch noch abgestimmt.
Please vote now.
Und zugestimmt. Die Aktionäre von Glencore und Xstrata besiegeln die größte Fusion in der Geschichte der Schweiz. Dann, er wurde nun doch schuldig gesprochen. Der ehemalige UBS-Händler Kweku Adoboli wird zu 7 Jahren Haft verurteilt. Und Asylbewerber sollen würdig leben können. Der Bund will Missstände in Asylzentren beheben. Mehr dazu gleich.
Das Wetter. Morgen Mittwoch gibt es im Norden teils zähen Hochnebel mit einer Obergrenze um 800 Meter. Dieser löst sich später vor allem im Westen auf. Sonst ist es sonnig, im Nebel um 5, an der Sonne bis 11 Grad. Die RS3 Verkehrsinformation von 17.05 Uhr in der Region Zürich. Stau oder stockender Verkehr auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich Nord und Affoltern. Auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern und auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Kubristunnel. In der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen Gisikon-Roth und dem Rathausen-Tunnel stockender Verkehr.
Info 3 Abend.
Es ist die größte Fusion in der Wirtschaftsgeschichte der Schweiz. Die beiden Rohstoffriesen Xstrata und Glencore haben sich entschieden, zusammen in die Zukunft zu gehen. Die Aktionäre haben dem heute zugestimmt. Bei mir im Studio ist jetzt Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr. Was versprechen sich denn die beiden mächtigen Firmen von der Hochzeit?
Ja, mit der Fusion haben die Aktionäre Ja gesagt, einem neuen Geschäftsmodell. Und ein Unternehmen kann eben jetzt entstehen, das alles unter einem Dach vereint, das Erschließen von Minen, den Abbau von Rohstoffen, die Verarbeitung, die Lagerung, den Handel und auch den Transport bis zu den Endkunden. Und das ist neu. Und vielleicht ist es auch wegweisend für die Branche. Denn es macht das Geschäft eben berechenbarer für beide Seiten, für die Produzenten von Rohstoffen. Xstrata liefert jetzt vor allem an Glencore, aber eben auch für die Händler. Glencore kann sich darauf verlassen, dass die Rohstoffe langfristig geliefert werden von Xstrata in der bestellten Menge und innerhalb einer bestimmten Preisspanne. Und das macht alles kalkulierbarer. Und darin sehen beide Unternehmen auch den großen Gewinn.
Jetzt haben Sie also Ja gesagt, doch dieses Ja-Wort, das hat ja ziemlich lange gedauert. Es ist ja bereits der dritte Anlauf der Fusion. Warum hat das so lange gedauert?
Ja, weil man sich nicht einig wurde, zunächst einmal über den Preis, den Glencore zu bezahlen hat. Es ist zwar die Rede von einer Fusion unter Gleichen, de facto übernimmt Glencore aber Xstrata und da wollten die Aktionäre den besten Preis erzielen, das ist nachvollziehbar. Und dann war man sich auch nicht einig, ob und in welchem Umfang Xstrata-Manager an das Unternehmen gebunden werden sollen. Heute haben die Aktionäre entschieden, dass es eben nicht millionenhohe Boni geben soll, damit die Manager an Bord bleiben. Und das ist für die Aktionärsdemokratie eigentlich ein gutes Zeichen. Die Frage ist nun aber, ob die offenbar unentbehrlichen Manager abspringen. Glencore hat immer betont, dass sie das verhindern möchten, um den Erfolg der Fusion nicht zu gefährden. In ein paar Monaten werden wir wissen, ob dieser Zusammenhang tatsächlich besteht oder ob es einfach darum ging, Boni auszuzahlen.
Wenn jetzt mit Glencore und Xstrata zwei Riesen zusammengehen, dann entsteht ja ein wahrer Rohstoffgigant. Was bedeutet denn das für den weltweiten Rohstoffhandel?
Ja, ehrlich gesagt weiß das noch niemand, weil es eben ein solches Unternehmen bisher noch gar nicht gibt. Konkurrenten, aktuelle Lieferanten, aber auch die Käufer der Rohwaren von Glencore Xstrata befürchten, dass das neue Unternehmen zu stark die Preise bestimmen könnte. Darum werden jetzt auch die Wettbewerbshüter rund um den Globus die Fusion nochmal genau prüfen und allenfalls Auflagen machen, dass Glencore Xstrata eben diese Marktmacht nicht missbraucht. Viele Beobachter der Branche rechnen auch damit, dass Konkurrenten nachziehen könnten, ebenfalls versuchen, alles unter einem Dach zu vereinen. Das würde dann bedeuten, dass es zu weiteren Übernahmen, Fusionen kommt in der Branche, denn alle Firmen kämpfen eigentlich mit dem gleichen Problem. Wachstum ist teuer, bindet viel Kapital und das kann man sich eben nur beschaffen, wenn man groß ist.
Warten wir ab. Danke, Charles Liebherr, für diese Informationen.
Info 3 Abend.
Er hat die UBS um 2,3 Milliarden Dollar gebracht und damit den damaligen UBS-Chef zum Rücktritt getrieben. Doch Kweku Adoboli bestand auf seine Unschuld. Er habe sich nie persönlich bereichern wollen und schließlich hätten seine Vorgesetzten von seinen Tätigkeiten gewusst. Nun hat das Gericht Kweku Adoboli des Betrugs als schuldig gesprochen und verurteilte ihn zu 7 Jahren Haft. Evelyn Kobler.
10 Wochen hat er gedauert, der Prozess gegen den ehemaligen UBS-Händler Kweku Adoboli. Jetzt haben die Geschworenen den 32-jährigen Ghanesen des zweifachen Betrugs schuldig gesprochen. Bei den Vorwürfen bezüglich Bilanzfälschungen haben sie ihn indes freigesprochen, aber der Schuldspruch wiegt schwerer. Kweku Adoboli wurde zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt, die Hälfte davon muss er absitzen. Damit liegt das Strafmaß im Rahmen dessen, was erwartet worden war. Im Vorfeld war jeweils die Rede von 5 bis maximal 10 Jahren Gefängnis. Die Geschworenen werfen Adoboli vor, seine Position missbraucht zu haben, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen oder der Bank zu schaden. Damit ist die Strategie der Verteidigung gescheitert. Sie hatte während des Verfahrens probiert, Kweku Adoboli als Opfer der Bankkultur darzustellen, der nur getan habe, was von ihm verlangt worden sei, und zwar von ganz oben verlangt worden sei. Doch die Geschworenen sahen das offenbar anders. Die UBS selber äußert sich nur sehr knapp zum Abschluss des Verfahrens, bei dem sie selber nicht Partei war. Die Bank lässt schriftlich ausrichten:
Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Gerichtsverhandlung zu einem Abschluss gekommen ist und danken der Polizei und den britischen Behörden für ihr professionelles Vorgehen. Wir geben dazu keinen weiteren Kommentar ab.
Gegen die UBS laufen separat noch Ermittlungen der schweizerischen und der britischen Bankenaufsichtsbehörde. Die entsprechenden Berichte stehen noch aus. Für die UBS ist der Fall Adoboli also noch nicht abgehakt.
Info 3 Abend.
Am Fuß des Pilatus in einer Militärunterkunft im luzernischen Eigental betreibt der Bund seit Sommer eine Asylunterkunft. Menschenrechtsaktivisten kritisieren die Lebensbedingungen der Asylsuchenden in dieser Unterkunft. Unter Druck handeln jetzt die Asylbehörden. Dominik Meyer.
Familien hätten zu wenig Privatsphäre, die medizinische Versorgung und die Verpflegungen seien ungenügend, ebenso der Unterricht für die Kinder. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte Ende September die Bedingungen in der Asylunterkunft Eigental scharf. Und jetzt sagt Michael Glauser vom Bundesamt für Migration BFM, ja, es gebe Missstände. Zum Beispiel,
dass die Leute unfreundlich behandelt wurden, dass es keine Zwischenmahlzeiten für die Kinder gab, dass Winterkleider nicht zur rechten Zeit zur Verfügung standen, ebenso, dass nicht genügend medizinisch ausgebildetes Personal vor Ort ist.
Das Asylzentrum wird von der Privatfirma ORS betrieben. Die Firma hat den bisherigen Zentrumsleiter inzwischen beurlaubt. Zudem würden auch Schulunterricht, Verpflegung und Beschäftigungsmöglichkeiten verbessert, sagt ORS-Sprecher Roman Della Rossa.
Wir bedauern diese Missstände, die es gab in dieser Bundesunterkunft in Eigental. Wir bedauern auch, dass das einen Einfluss hatte auf das Leben der Asylsuchenden.
Noch leben 55 Asylsuchende in Eigental. Anfang Dezember wird das Zentrum schließen. Das war von Beginn weg geplant. Der Bund will nun die Kontrollen in allen Zentren verbessern. Einen deutlichen Ausbau von Betreuung und Beschäftigungsprogrammen, wie das Amnesty fordert, will Michael Glauser vom BFM aber nicht versprechen.
Es wird geprüft. Man muss auch sehen, wenn man mehr Betreuung anbietet, steigt der Aufwand, die Kosten. Und da bewegen wir uns in einem Spannungsfeld, das es sorgfältig abzuklären gilt.
Für die Firma ORS kommen die Negativschlagzeilen in Eigental zu einem schlechten Zeitpunkt. In wenigen Wochen wird der Bund die Betreuung in all seinen Zentren neu ausschreiben. Eigental sei ein Einzelfall, sagt ORS-Sprecher Della Rossa. Der Fall aber schade der Firma im Hinblick auf die kommende Ausschreibung.
Ich würde es mal so sagen, es wird uns tendenziell eher nicht nützen.
Die ORS führt heute neben Eigental und einer weiteren temporären Unterkunft auch die vier grossen Bundeszentren in Basel, Kreuzlingen, Wallorb und Chiasso.
Info 3 Abend.
Im Kongo haben die Rebellen der M23 die Provinzhauptstadt Goma eingenommen. Die kongolesische Armee und die UNO-Truppen, welche die Stadt hätten verteidigen sollen, wehrten sich kaum mehr gegen ihren Durchmarsch. Von der ARD Antje Dierkans.
Es gab nicht mehr viel Widerstand. Fast ungehindert drangen die Rebellen der M23 in die Provinzhauptstadt Goma im Osten des Kongo ein. Nachdem zuvor noch heftig gekämpft worden war, fielen nach Angaben von Augenzeugen jetzt nur vereinzelt Schüsse. Viele Soldaten der kongolesischen Armee sind inzwischen geflüchtet. Nichtsdestotrotz richtete der Kommandant der Regierungstruppen einen Appell an die Einwohner von Goma. Ich rufe dazu auf, ruhig zu bleiben. Wir werden uns um die Bevölkerung kümmern. Unklar ist, ob der Flughafen in die Hand der Rebellen fiel. Ein Sprecher der UN-Truppen erklärte, die Vereinten Nationen hätten hier weiter die Kontrolle. Offenbar hat die M23 aber auch den Grenzübergang nach Ruanda eingenommen. Mitarbeiter der Hilfsorganisation Oxfam berichteten, dass hunderte Menschen versuchen, in das Nachbarland zu fliehen. Seit Beginn dieser Kämpfe sind nach Angaben der UN rund 60.000 Menschen vertrieben worden. Bei den Auseinandersetzungen jetzt geht es auch um den Zugang zu Rohstoffen. Hintergrund ist aber vor allem der alte Konflikt zwischen Hutu und Tutsi. Die M23 setzt sich aus Tutsi zusammen, genau wie die Regierung des benachbarten Ruandas. Der Kongo beschuldigt die ruandische Führung darum, die Rebellen zu unterstützen. Ruanda wiederum wirft Kongo vor, gestern eine Grenzstadt wenige Kilometer von Goma entfernt angegriffen zu haben. Die Auseinandersetzungen um Goma drohen sich zu einem Konflikt zwischen den Nachbarländern auszuweiten.
Das war Info 3, das Wichtigste in einer Viertelstunde. Mein Name Andrea Abbühl.